Das Wasser der Elbe steigt stetig und in Brandenburg schaut man mit Sorge auf die Oder. In Polen, Tschechien und Österreich hat teilweise schon das Aufräumen begonnen. Wir erleben erneut ein Jahrhunderthochwasser. Es sind erschreckende Bilder von ganzen Landstrichen, die unter Wasser stehen. Es gab Tote und Verletzte und die Fluten kamen schnell und mit großer Wucht. Starkregen, Überflutungen, aber genauso auch Dürre und Trockenheit. Das sind extreme Wetterereignisse als Folge der globalen Erderwärmung. Aber die Diskussion über Maßnahmen gegen den Klimawandel, ja, die ist gerade nicht die Nummer eins auf der politischen Agenda. Hochwasseralarm in Europa. Tun wir genug für den Klimaschutz? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Roda Verheyen ist Anwältin für Klimaschutzrecht und Mitglied des Hamburgischen Verfassungsgerichts. Und sie hat in dieser Woche im Namen von Greenpeace, German Watch und 54.000 Menschen Klage eingereicht für mehr Klimaschutz beim Bundesverfassungsgericht. Herzlich willkommen. Danke. Ich begrüße Daniel Gräber. Er leitet das Wirtschaftsressort Kapital beim Magazin Cicero. Carla Rehnsma ist bei uns. Sie ist Sprecherin der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Und zugeschaltet ist uns Professor Dr. Niklas Höhne. Er ist Klimaforscher. Er hat das New Climate Institute mitbegründet. Das ist ein gemeinnütziges Forschungsinstitut. Und er ist Professor an der Universität Wageningen in den Niederlanden. Herr Professor Höhne, mit Ihnen würde ich auch gerne beginnen. Hallo. Jetzt haben wir all diese schrecklichen Bilder ja gesehen seit Tagen. Wir wissen ja auch noch nicht genau, wie sehr es jetzt hier auch in Deutschland weitergeht, uns trifft. Also wie sehr haben diese Hochwasser mit dem menschengemachten Klimawandel zu tun?
Ja, das ist immer die Frage, sind das Wetterkapriolen oder ist es schon Klimawandel? Und da ist die Antwort ganz klar, das sind Anzeichen vom menschengemachten Klimawandel. Ohne den menschengemachten Klimawandel könnten diese Ereignisse in der Heftigkeit und in der Häufigkeit nicht erklärt werden. Und ja, die Mechanik ist ganz klar, wir haben Kohle, Öl und Gas verbrannt, das erzeugt CO2, das bleibt sehr lange in der Atmosphäre, führt dazu, dass es wärmer wird. Nicht nur die Luft wird wärmer, auch die Ozeane werden wärmer. Die Luft kann mehr Wasser aufnehmen, mehr verdunstet. Und je mehr verdunstet, muss auch das Wasser muss dann irgendwann wieder runterkommen. Und insofern ist es sehr eindeutig, dass das menschengemachter Klimawandel unterstützt hat, diese extremen Ereignisse. Und das Bedrohende dabei ist, das geht nicht wieder weg. Das CO2 bleibt sehr lange in der Atmosphäre. Und deswegen müssen wir uns langfristig auf solche Ereignisse leider einstellen.
Also das heißt, das, was wir jetzt da sehen, dass ja in vielen Ländern Europas solche Überflutungen sind, da sagen Sie, das ist etwas, woran wir uns gewöhnen müssen. Das wird öfter vorkommen.
Ja, wir sind derzeit in einer Periode, wo die Gesamttemperatur sehr, sehr hoch ist, also viel höher als je gemessen zuvor. Und das ist in der Tat so, dass das dazu führt, dass es eben nochmal Extremwetterereignisse gibt. Hitze, extreme Hitze, Dürren, aber eben auch starker Niederschlag, so wie ihn wir jetzt sehen. Und selbst im besten Fall, wenn wir also den super Klimaschutz machen und ab heute nichts mehr emittieren, also keine Kohle und Öl und Gas verbrennen, dann bleibt es erstmal noch so warm, weil das CO2 so lange in der Atmosphäre bleibt. Deswegen ist es halt so wichtig, eben jetzt Klimaschutz zu machen und wegzukommen von Kohle, Öl und Gas, weil wir damit eben den Temperaturanstieg verlangsamen. Wir stoppen ihn nicht, sondern wir verlangsamen diesen Anstieg nur.
Also das wäre das, was man machen müsste. Frau Rehnsma, man hört diese Warnungen, wie jetzt von Professor Höhne ja schon länger. Sie haben sich den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben. Fridays for Future steht dafür. Sie wollen jetzt am Freitag auch wieder einen Klimastreik organisieren. Aber grundsätzlich hat man ja das Gefühl, das Thema ist nicht mehr so im Fokus, dann kommt so ein Hochwasser und auf einmal sind alle erschreckt. Also nehmen Sie eine Klimamüdigkeit wahr?
Was wir gerade erleben, was wir sehen, diese Bilder sind unglaublich erschreckend. Es sind ja nicht nur Bilder von Zerstörung, sondern hinter jedem dieser katastrophalen Bilder, die man sieht, stehen ja wirklich Existenzen und Menschenleben, die zerstört worden sind. Und was es alles noch schlimmer macht, ist, dass das Ganze ja vermeidbar gewesen wäre. Das müsste so nicht sein. Die Klimakrise existiert nicht in einem politischen Vakuum, sondern sie ist ja die Folge von ganz, ganz vielen politischen Entscheidungen, wo sich Politikerinnen und Politiker immer wieder gedacht haben, wir entscheiden uns für die Profite von fossilen Konzernen, wir entscheiden uns für Kohle, Öl und Gas, anstatt dafür Menschen und Zukunft zu schützen. Und das ist ein riesiges Problem. Wir erleben jetzt wahrscheinlich irgendwie wieder ganz, ganz viele Bekundungen von Leuten, die dann sagen, oh, damit hätte man nicht rechnen können. Und jetzt bedanken wir uns bei allen Helfern im Flutgebiet, anstatt wirklich zu sagen, okay, jetzt machen wir was für den Klimaschutz. Und ich glaube, was Sie gerade beschreiben, die Frage nach Klimamüdigkeit, Wir erleben in der Gesellschaft ein ganz, ganz großes Bewusstsein für die Klimakrise. In jeder Umfrage 3/4 der Leute sagen, sie machen sich Sorgen vor der Klimakrise, wollen, dass die Bundesregierung da mehr tut. Und gleichzeitig haben wir eine Regierung, die ihrer rechtlichen Pflicht nicht nachkommt, die sich nicht an das Pariser Klimaabkommen und an die ganzen Gesetzesurteile, die auch wieder und wieder gemacht wurden, wo klar gesagt wurde, Klimaschutz ist Menschenrecht, sich daran nicht halten, sondern stattdessen sagen, wir erleben in Friedrich Merz, der Stimmungsmache macht auf Kosten des Klimaschutzes, der sagt, Klimaschutz wird überbewertet. Eine CDU,
nun ist die Deutschland ja auch nicht alleine auf dieser Welt und stößt CO2 aus. Wir reden ja gleich weiter, nur damit wir es jetzt hier einmal auf alle Positionen am Anfang mal eben kurz beleuchten. Dann sind Sie gleich wieder dran, Herr Gräber. Wie sehen Sie das denn? Also unternimmt Deutschland genug? Wir hören ja, dass wir schon so weit sind, dass ja schon so viel, dass wir an einem Punkt sind, wo wir es gar nicht mehr unbedingt umdrehen können. Aber wie beurteilen Sie das Agieren der Bundesregierung in diesem Punkt?
Die Bundesregierung ist ja eine, die sich dieses Thema auf die Fahnen geschrieben hat, namentlich die Grünen. Es gibt das erste Mal ein Ministerium für Klimaschutz, das sogar mit dem Wirtschaftsministerium zusammengelegt wurde, was Herr Robert Habeck führt. Die sind also damit angetreten, auch durch Druck von Organisationen wie ihrer, sich dieses Problems anzunehmen. Und sie sind darin aber kolossal gescheitert. Und ich glaube, Deutschland, bevor wir jetzt in Deutschland weiterhin der Welt erklären wollen, wie sie beim Thema Energiewende, beim Thema Klimaschutz vorangeht, sollten wir, glaube ich, erstmal schauen, dass wir in unserem eigenen Land erstmal die Grundlage des Ganzen wieder auf gute Füße stellen. Und die Grundlage, und das ist, glaube ich, ein fundamentaler Unterschied zwischen uns, die Grundlage alles, was in Richtung Umweltschutz und dann eben auch weiter Versuche, das weltweite Klima zu beeinflussen, geht. Die Grundlage ist eine funktionierende Wirtschaft, die auch den Wohlstand erstmal schafft, damit wir uns diese ganzen Debatten, wie wir sie jetzt führen, überhaupt leisten können. Und da haben wir gerade große Probleme und die hängen auch 1:1 mit diesem Versagen unserer jetzigen Bundesregierung zusammen. Und ich prophezeie Ihnen, wenn es wirtschaftlich weiter so bergab geht, dann reden wir hier bald über ganz andere Themen als über CO2.
Zur Transparenz nur, ich muss noch kurz erwähnen, dass Sie auch gegen das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geklagt haben, um die Herausgabe von Akten zur Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken durchzusetzen. Das ist schon ein bisschen her, aber dass man einfach nur weiß, dass Sie da...
Genau, darauf spiele ich jetzt auch unter anderem an. Ja. Also die Abschaltung der deutschen Kernkraftwerke war das Dümmste, was man machen kann, wenn man CO2-Emissionen möglichst schnell senken will. Das sieht auch weltweit, glaube ich, jedes andere Land so bis auf Deutschland.
Damit wir alle Positionen hier klar machen, Frau Verheyen, Sie haben ja auch gesagt, die Regierung vielleicht auch in einem anderen Blickwinkel sagen, das ist eine unzureichende Klimapolitik, haben jetzt diese Verfassungsbeschwerde eingereicht in Karlsruhe. Kann man Klimaschutz einklagen? Wird das funktionieren?
Die Antwort ist ganz klar ja. Wir haben seit 10 Jahren in der ganzen Welt Urteile von anerkannten Gerichten, wie dem Bundesverfassungsgericht unter anderem 2021. Die sagen ganz klar, Klimaschutz ist Menschenrecht. Wir haben unendlich viel Zeit verloren und das ist ein Problem menschenrechtlicher Art und auch gesellschaftlicher Art. Ich stimme überhaupt nicht überein mit den Aussagen, die gerade gemacht wurden. Ich glaube, dass gerade Deutschland diese Transformation schaffen kann und wird und dass wir uns aber auf dem Pfad begeben müssen. Und die Verfassungsbeschwerde, da geht es vor allem um den Verkehrsbereich. Denn in den Bereichen Industrie und Energie kann man zumindest argumentieren, dass wir auf Kurs sind, aber im Verkehr eben überhaupt nicht. Und das gilt für die gesamte EU. Und wir erleben gerade, was passiert, wenn der Markt unterschiedliche Signale bekommt, nämlich einmal rein in die Elektromobilität, einmal raus aus der Elektromobilität, dann bekommen nämlich die Unternehmen Probleme. Und deswegen sehe ich das vollkommen anders. Und das Bundesverfassungsgericht hat den schönen Satz geprägt, dass alle Sektoren Planungssicherheit und Transformationssicherheit brauchen. Und wir brauchen jetzt, und das sagt die Verfassungsbeschwerde, eine entsprechende Transformationsgerechtigkeit und Schnelligkeit. Und ich glaube, da sind wir wirklich ganz weit voneinander entfernt, was gut für dieses Land ist.
Die Frage ist aber auch mit Schnelligkeit, Herr Höhne, kann man denn wirklich noch etwas ändern? Sie haben ja schon gesagt, wir sind an einem Punkt, wo man sagt, damit müssen wir jetzt umgehen. Muss man dann nicht viel mehr schauen, dass wir gut gerüstet sind gegen solche Fluten? Ist das nicht viel wichtiger als eine Maßnahme der Politik?
Also wir müssen schon zwei Dinge tun. Wir müssen einmal uns anpassen an den Klimawandel, weil diese Ereignisse nicht weggehen. Aber wenn wir jetzt einfach sagen, Klimaschutz wäre irrelevant, dann das würde auch nicht funktionieren. Dann würden wir einen Deich bauen und in 10 Jahren wird es wieder wärmer, müssen wir noch einen Deich bauen und danach müssen wir den nochmal höher machen. Das geht nicht. Also das ist eine Spirale, die funktioniert nicht. Wir müssen beides machen, also uns einstellen auf diese Auswirkungen. Aber wir müssen auch unbedingt so schnell wie irgend möglich Emissionen reduzieren, also raus aus Kohle, Öl und Gas. Und da ist es nicht zu spät, es ist nie zu spät, denn jede Reduktion, jede Maßnahme führt dazu, dass die globale Temperatur weniger ansteigt. Und dadurch ist das Risiko für solche Extremwetterereignisse kleiner. Also jetzt aufhören mit Klimaschutz wäre das fatal. Damit können wir nicht umgehen. Wir können uns nicht an ungebremsten Klimawandel anpassen, sondern wir müssen jetzt was tun. Und ich stimme auch, ehrlich gesagt, nicht überein mit dem, was Herr Gräber gesagt hat. Die Bundesregierung ist, ja, besteht aus verschiedenen Teilen und man muss sich die einzelnen Sektoren angucken. Und eine wirkliche Erfolgsstory sind die erneuerbaren Energien weltweit, nicht nur in Deutschland. In Deutschland haben wir sehr früh angefangen, die erneuerbaren Energien zu fördern, zahlen das mit einem relativ hohen Strompreis, aber aus meiner Sicht ist das, was wir uns leisten können. Und die Bundesregierung hat verschiedene Maßnahmen in Kraft gesetzt und zurzeit boomt die Solarenergie und auch in der Windenergie geht es voran. Also und der Sektor übererfüllt seine Ziele.
Aber wir haben einen extrem hohen Strompreis, gerade auch für die Industrie. Wir haben einen sehr hohen Strompreis, Herr Gräber, verglichen auch mit anderen Ländern. Das ist eine Benachteiligung für die Wirtschaft.
Ja, das ist genau, also was Sie jetzt auch wieder hier als Erfolg der Energiewende verkaufen und was auch von der Politik immer als Erfolg verkauft wird, ist nur eine Seite der Medaille. Wir bauen aus Windkraft und Photovoltaik, da sind wir in der Tat relativ weit gekommen. Was aber überhaupt nicht im gleichen Maß mit ausgebaut wurde, sind die Stromnetze. Und die brauchen wir, um ein stabiles Stromsystem zu haben. Und dadurch steigen die Preise und werden sie enorm steigen, weil den Stromnetzausbau muss auch jemand finanzieren. Und das wird für die Industrie, ist jetzt schon happig, aber das wird in den kommenden Jahren für viele Industriebetriebe, energieintensive, und da meine ich nicht nur BASF in Ludwigshafen als Großkonzern, sondern auch mittelständische Betriebe, die schon jetzt sagen, was da auf uns zukommt, stellt sich für uns die Frage, wie lange wir noch in Deutschland überhaupt unsere Standorte hier halten können.
Ich würde ganz gerne, weil Herr Höhne hatte dazu noch kurz eine Anmerkung, weil er hat ein bisschen Nachteil, weil er zugeschaltet ist. Herr Höhne, Sie wollten da jetzt noch kurz was zu sagen zum hohen Strompreis.
Ja, wie gesagt, der Strompreis ist in der Tat etwas hoch, aber das ist eine Sache, da müssen wir dran arbeiten. Auch Unternehmen können Wege finden, wie sie da drum rumkommen, indem sie eben direkte Verträge machen, selber erneuerbare Energien ausbauen. In Bayern zum Beispiel gibt es einen strukturellen Nachteil. Dort hat man sich sehr geweigert, dass die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Man hat sich auch gegen Stromtrassen geweigert. Und jetzt kriegt man im Prinzip die Rechnung, dass die Industrie braucht Strom und braucht Energie und da haben wir sehr viel wichtige Zeit verloren. Es ist ganz klar, wir müssen eine Transformation hinbekommen und das funktioniert am besten, wenn wir eben alle an einem Strang ziehen und nicht heute sagen, heute machen wir das, morgen machen wir das. So eine Stop-and-Go-Politik ist sehr, sehr schwierig für alle Beteiligten und deshalb ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, da eben voranzugehen und zu sagen, okay, das machen wir jetzt und wir gehen da den richtigen Schritt.
Aber Frau Remser, überfordern Sie die Unternehmen nicht, die dann sagen müssen, dass sie dann halt eben wirklich in der sowieso wirtschaftlich schwierigen Lage jetzt eben einen höheren Strompreis zahlen müssen? Und geht das zu schnell?
Ich finde es gerade so schockierend, dass wir über die angebliche Überforderung der Industrie oder einen Wohlstandsverlust sprechen, wenn wir uns, glaube ich, einmal anschauen müssen, was passiert da gerade in unseren Nachbarländern. Erzählen Sie den Leuten mal, dass Klimaschutz Wohlstandsverlust bedeutet. Weil was wir ja real erleben, ist, dass die Klimakrise das ist, was unsere ganz, ganz Grundlage für unsere Gesellschaft so zu existieren, wie sie es gerade tut. Das ist ja bedroht. Das heißt, Klimaschutz ist ein Fundament, damit wir überhaupt mit den Dingen weitermachen können, die wir als Gesellschaft vorantreiben wollen, auch die Industrie tatsächlich. Also so, wir erleben ja, dass beispielsweise teilweise Industrien überhaupt gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind, weil sie sich eben nicht an die veränderten Marktbedingungen auch beispielsweise irgendwie anpassen, wo es dann plötzlich heißt, ach stimmt, die internationale Nachfrage nach E-Mobilität steigt. Wenn deutsche Autokonzerne dann sagen, wir halten für immer am Verbrenner fest, dann passt das überhaupt nicht mit der Nachfrage zusammen. Natürlich ist es eine Frage, aber wir können das eine nicht gegen das andere aufspielen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Teil von dem, warum wir gerade in dieser Situation sind. Dass Menschen sich Sorgen machen über Klimapolitik, das entsteht nicht daher, dass Klimapolitik per se schlecht für die Wirtschaft oder unsozial ist. Das entsteht, weil Leute aus der CDU, aus der FDP gezielt Desinformation in Teilbereichen verbreiten, sagen, es gäbe irgendwie Klimaautobahnen, klimaneutrale Verbrenner. Der Wirtschaftsrat der CDU lehrt gerne mal einen Klimaleugner ein zu seinen Veranstaltungen. Da sehen wir, es wird gezielt Stimmung gemacht. Wir erleben, wie das, was wir im Bereich Migration gesehen haben. Die AfD macht krass rassistische Stimmung. Die CDU nimmt das auf. Das droht jetzt auch im Bereich Klima. Lass mich kurz ausreden. Dass wir erleben, wie die CDU plötzlich, nachdem sich alle irgendwie für ein paar Jahre bekannt haben, zum Klimaschutz eine Rolle rückwärts macht und sich von
dieser Deutschland hat sich schon bekannt dazu, zu diesem Klimaziel, zu dem Pariser Klimaziel.
Genau, aber plötzlich erleben wir einen Friedrich Merz, der Kanzler werden möchte und sagt, Klimaschutz sei überbewertet. Und es ist ja nicht so, dass die Welt morgen untergeht. Also, und ich glaube, da erleben wir eine ganz, ganz große Diskrepanz. Wenn jemand Kanzler werden möchte, dann muss er auch die größte Krise unserer Zeit ernst nehmen und dafür konkrete Pläne vorlegen, wie man Emissionen senkt, anstatt zu sagen, das wird überbewertet und dann schauen wir mal.
Ja, ich fände es ganz schön, wenn jeder, der sich in Deutschland für eine Kanzlerkandidatur aufstellt, aus sich einfach an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts halten würde. Das fände ich gut und entsprechend dürfte eine solche Äußerung auch einfach nicht erfolgen. 2021 hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass die Pariser Ziele im Prinzip in der Verfassung stehen. Sie haben Verfassungsrang über den Artikel 20a Grundgesetz und sie sind einzuhalten. Und das bedeutet, wir haben ein begrenztes CO2-Budget zur Verfügung in Deutschland und wir müssen uns auf den Transformationspfad machen und zwar ganz schnell. Das steht alles jetzt schon in einem bundesverfassungsgerichtlichen Beschluss. Und deswegen kann ich teilweise überhaupt nicht diese Auseinandersetzung verstehen. Der Europäische Menschengerichtshof hat gerade im April genau dasselbe gesagt, nämlich, alle Länder müssen das tun, was sie fair tun müssen, um das Paris-Ziel zu erreichen. Bei den Maßnahmen gibt es vielleicht ein gewisses Ermessen, aber bei den Zielen und dass man sie erreicht, dabei gibt es kein Ermessen.
Und zu den Zielen hat sich auch die Bundesregierung bekannt. Sie hat jetzt bei dem Klimaschutz
aber wir
gesagt.
Sie. Ja, wir verfehlen sie und das ist das Problem. Und wir müssen uns, und das Problem da liegt, das habe ich wirklich, das ist genau diese Äußerung von Friedrich Merz trifft wirklich den Kern. Das wird überbewertet. Wir können es gar nicht überbewerten. Das ist unsere Lebensgrundlage und letztlich auch Menschenrecht. Das ist schlicht und einfach so. Das sagt inzwischen wirklich jedes dritte Gericht in der ganzen Welt. Und wir müssen uns immer noch darüber auseinandersetzen, ob wir diese Ziele einhalten. Ja, wir müssen sie schlicht einhalten.
Die Frage, wie schaffe ich das?
Und das ist auch in Ordnung, dass es das vielleicht tut.
Okay, die Frage ist aber dann trotzdem, Herr Professor Höhne, wie schaffe ich das, die Bevölkerung und die Bürger davon zu überzeugen? Weil wir hatten diese ganze Diskussion über das Habecksche Heizungsgesetz und wir hatten auch eine große gesellschaftliche Diskussion über Klimakleber, all das. Also es hat ja für Unruhe gesorgt. Wie schaffe ich das, wenn ich sage, wir wollen diese Klimaziele erreichen, weil wir sehen die Folgen, wie schrecklich sie sind für alle. Wie schaffe ich das, die Bürger, ja, das heißt immer so schön mitzunehmen, aber davon eben, dass sie das auch so ja, umsetzen?
Ja, für mich wäre es ganz wichtig, dass wir das irgendwie gemeinsam schaffen als Gesamtgesellschaft. Und was wir hier jetzt auch in der Diskussion erleben, ist, dass wir uns streiten darüber, ob es überhaupt nötig ist und was das Wichtigste ist. Also ich würde da auch klar sagen, Klimaschutz ist existenziell wichtig. Wir haben das Pariser Klimaschutzabkommen, wir haben Klimaziele, wir wollen die als Gesellschaft erreichen. Und dann ist es die Frage, wie schaffen wir das? Und das müssen wir gemeinsam machen. Und auf der einen Seite kann man natürlich sehen, dass es sehr, sehr schwierig wird, wenn wir keinen Klimaschutz machen, weil dann uns dann das Klima überrollt sozusagen. Aber auf der anderen Seite kann man auch kommunizieren, dass wenn wir es richtig machen, wenn wir diese Transformation richtig hinbekommen, dann ist die Welt hinterher besser, als sie vorher ist. Ja? Also wenn wir tatsächlich die erneuerbaren Energien ausbauen, dann haben wir hinterher heimische Energie sozusagen zu relativ günstigen Preisen und müssen nicht mehr abhängig sein von Kohle- und Gasimporten, von Despoten. Wenn wir das richtig machen, dann können Häuser immer gut temperiert sein und es ist nicht so, dass es mal an der Decke kalt ist, am Fußboden, an der Decke warm, an dem Fußboden kalt und es zieht überall. Also auch wenn wir zum Beispiel die Ernährungswende hinbekommen, dann kann es auch gut sein, ja, ein bisschen weniger Fleisch zu essen und dann besser gesundheitlich dazustehen. Also
aber genau,
ich glaube,
genau
wir müssen
bei diesen
versuchen,
Sachen
gemeinsam das hinzubekommen und nicht einzelne Sachen gegeneinander ausspielen.
Ja, aber genau
das
bei
ist für
bei
mich
diesen,
ganz wichtig. Es ist ein Gesamtpaket und
aber bei diesen Dingen sagen dann viele, ich will mich da nicht bevormunden lassen. Das ist genau dann das, was dann auftaucht. Herr Gräber, gibt es Punkte, wo Sie sagen, ja, es gibt ja auch viele Bereiche in der Wirtschaft, die ganz klar auf den Pfad der Transformation gegangen sind, die ganz klar gesagt haben, wir wollen umstellen und es gibt unheimlich viele Betriebe, die das schon tun. Also wo sehen Sie einen Punkt, wie man das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe eben wirklich umsetzen kann?
Also erstmal halte ich die Idee davon, dass Deutschland für sich genommen vorangehen muss und der Welt zeigen, wie Klimaneutralität funktioniert und dann werden uns alle schon folgen, die halte ich ehrlich gesagt für ein bisschen fast schon größenwahnsinnig.
Es geht doch um Europa, nicht um Deutschland.
Wir reden jetzt aber hauptsächlich, wenn wir über Klimapolitik reden, haben Sie über Herrn Merz und das Bundesverfassungsgericht geredet, da geht es um Deutschland.
Also, darf ich da kurz einhaken?
Lassen Sie mich kurz meinen Gedanken ausführen. So, dann nehmen wir von mir aus nach Europa. Wir schaffen das Ganze nur, ich halte die Idee, dass wir den CO2-Ausstoß weltweit senken, die halte ich für nachvollziehbar und richtig. Die Frage ist nur, wie schnell und mit welchen Kollateralschäden, die wir bereit sind, in Kauf zu nehmen, und findet da eine Abwägung statt. Und vor allem, es darf nicht missbraucht werden von anderen politischen Interessen. Und es gibt so gewisse Eliten, die wollen dieses Thema, habe ich das Gefühl, auch nutzen, um so eine Art Weltregierung zu installieren, genau mit den Argumenten, die Sie haben. Und das ist das, was auch bei manchen Leuten...
Was ist für eine Weltregierung?
Das ist eine Idee, die in
mir völlig neu.
Die man sagt, es ist ein globales Problem. Wir müssen es global lösen. Die Demokratie, wie wir sie jetzt kennen, und die Nationalstaaten schaffen es offenbar nicht. Das ist auch das, was Sie immer propagieren. Der nächste Schritt ist ja, dass man irgendwie so eine Art, ich glaube jetzt nicht, dass das irgendjemand ernsthaft zurzeit verfolgt. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch.
Aber Sie haben es gerade hier in den Raum gestellt.
Ja, das ist ein Gedanke, der bei manchen Leuten mitschwimmt.
Und jetzt zurück zu Deutschland. Sie haben gerade gesagt, Sie glauben, dass das niemand verfolgt, aber stellen das hier in den Raum, als wäre das real in ein Szenario. Dass die Abwägung zwischen Klima und den Kollateralschäden international und wie wir Klimaziele einhalten, hat schon stattgefunden. Diese Abwägung ist das Pariser Klimaabkommen. Die ist die Vereinbarung, sich international die Klimaerwärmung auf unter 2 Grad, bestenfalls 1,5 Grad zu begrenzen. Darin gibt es einen Mechanismus, der über demokratische Nationalstaaten funktioniert, die nämlich sagen, okay, wir passen unsere Ziele so an in den einzelnen Staaten, dass wir gemeinschaftlich, international das 1,5-Grad-Ziel und das Pariser Klimaabkommen einhalten. Darüber wird international verhandelt, zwischen demokratischen Nationalstaaten.
Und welche Rolle spielt da, wie blicken diese Partner, die darüber verhandeln, gerade über Deutschland und seine Energiepolitik? Die schütteln nur noch den Kopf und sagen, es ist doch so.
Das ist mein Thema. Also Deutschland,
die größte Technologie, die wir zurzeit haben, um den CO2-Ausstoß schnell zu senken und ohne unsere Wirtschaft gegen die Wand zu fahren und damit nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das politische System. Wenn die Leute hier kein Auto fahren mehr dürfen und kein Fleisch mehr essen
dürfen. Wir werden die Emissionen aus der Autoindustrie auch nicht senken, indem wir die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Also entschuldigen Sie, das ist keine Lösung.
Wenn Sie Elektroautos wollen, muss der Strom irgendwo herkommen dafür.
Okay. Ist ja offensichtlich. Ich würde gerne, Herr Professor Höhne, möchte gerne noch dazu was sagen. Bitte schön, Herr Höhne.
Ist die allerteuerste? Genau, also erstmal das Thema Kernenergie, das ist, glaube ich, auch ganz klar. Das ist extrem teuer, es ist gefährlich, es ist viel zu langsam für die Wende und es passt nicht zusammen mit den erneuerbaren Energien. Also jetzt hier in die Welt zu setzen, die Kernenergie wäre die Lösung, das ist vollkommen irrelevant.
Wir haben 6 Kraftwerke abgeschaltet, das wäre das Billigste, was wir gehabt hätten.
Tatsächlich wäre es nicht das Billigste.
Das ist auch nicht billig.
Die 6 Kraftwerke, die bei uns noch liegen,
das ist extrem teuer. Es werden gerade neue Kraftwerke gebaut, die extrem viel teurer sind als wie der Strom aus erneuerbaren Energien. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist,
trotzdem gibt es ja Länder, die sich dafür entscheiden.
Deutschland als Teil...
Richtig.
Ja, aber die sind in der Minderheit, muss man sagen. Die meisten Länder sind dabei, rauszugehen. Und das ist natürlich
nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das
stimmt
doch
einfach nicht. Aber ganz klar ist.
Es stimmt einfach nicht, was Sie behaupten. Selbst Frau von der Leyen sagt inzwischen, die Kernkraft muss ausgebaut werden. Das ist doch Unsinn.
Es ist der teuerste Stromkraftwerk. Und vielleicht eine Sache, weil Sie ja total gerne auch irgendwie sagen, der Staat soll da nicht so viel eingreifen. Niemand möchte mehr die Atomkraftwerke versichern. Das heißt, wir können gar keine Atomkraftwerke eigentlich noch neu bauen, weil es gar keine Betreiber gibt, die in der Lage sein werden, ein neues Atomkraftwerk hier zu bauen, weil sie keinen Versicherer finden. Die einzige Antwort dann ist, dass der Staat sagt, naja, wenn wir irgendwie hier einen Atomunfall haben, dann springt er ein. Das ist ja wirklich keine Antwort, um irgendwie unser Energiesystem klimaneutral aufzustellen.
Aber jetzt ich würde ganz gerne... Ich würde ganz gerne auch... Also ich glaube, die Positionen sind hier völlig klar. Ich würde ganz gerne noch mal auf die Frage kommen, also wenn Sie ja sagen, die Wirtschaft darf nicht überfordert werden, ist ja aber doch die Frage, welche Rolle spielt die Wirtschaft in dieser Transformation, um die Klimaziele zu erreichen, auf die sich alle geeinigt haben. Wenn man jetzt schaut, die deutsche Automobilindustrie hat gerade ein Riesenproblem, Volkswagen hat ein Riesenproblem, weil sie die Umstellung auf ein kleines, sparsames Elektroauto nicht geschafft hat und die Chinesen eben den Markt beherrschen. Also wie sehr sehen Sie da die Wirtschaft in der Pflicht und was hätten Sie auch konkret in der deutschen Automobilwirtschaft, das hätte da anders laufen müssen?
Also in der Wirtschaft insgesamt erlebe ich zurzeit, ich rede ja auch viel mit Wirtschaftsvertretern und Unternehmern. Und wenn ich jetzt hier auch ein bisschen leidenschaftlicher aufdrehe, tue ich das auch, weil ich das Gefühl habe, dass die Wirtschaftsvertreter selbst viel zu wenig in solchen Diskussionen sich einmischen und viel zu sehr das reden, was sie denken, was heute gut ankommt. Und in der Wirtschaft gab es, ich würde sagen, so bis vor einem Jahr bestimmt, mehrheitlich inzwischen wirklich die Überzeugung, ja, das ist auch eine Chance für uns, der deutsche Maschinenbau, wenn man es wirklich gut macht und weltweit zum Beispiel Wasserstoffsysteme etabliert, spielt es nicht eine Rolle, ob wir hier bei uns in Deutschland ein paar davon bauen, sondern dass der deutsche Maschinenbau weltweit solche Anlagen baut. Die sehen da natürlich auch Chancen, Umsätze, Gewinne zu machen, auch mit neuer Technik, Zukunftstechnik. Da war eigentlich eine große Veränderungsbereitschaft da. Aber sie haben dann gemerkt, auch Robert Habeck wurde zu Beginn von Wirtschaftsverbänden wie ein Messias gefeiert und begrüßt, da war die CDU ja schon eifersüchtig auf ihn. Aber sie haben dann gemerkt, und glaube ich, eine Wende war das Heizungsgesetz und aber ich glaube auch der auf Teufel komm raus durchgezogene Atomausstieg, trotz Energiekrise, trotz Ukraine-Krieg. Und dann haben sie aber gemerkt, der Bundesregierung ist das Recht haben, das Durchsetzen von rein ideologischen Zielen gegen die Interessen der Wirtschaft und damit auch der gesamten Volkswirtschaft wichtiger als uns Unternehmer hier auch im Land zu behalten.
Aber
da ist inzwischen eine Riesenfrustration.
Darf ich dazu ein Wort sagen? Dieses Wort ideologisch, was Sie hier schon wieder gerade in den Raum stellen, die Ideologie, die ist hier in keiner Weise die Einhaltung der Klimaziele. Das ist nämlich menschenrechtlich begründet und völkerrechtlich begründet.
Die Ideologie
ideologisch ist es. An einer Position, in der sich Deutschland und Europa gerade befindet, nämlich sich wirklich auf den Weg zu machen in die Transformation mit guten Plänen auf EU-Ebene, mit dem Green Deal. Es kommt unendlich viel gutes Recht. Das sagen auch die Unternehmen. Ich spreche auch viel mit Unternehmen. Fast alle, mit denen ich spreche, sagen, wie kann es sein, dass wir jetzt wieder aussteigen aus der Elektromobilitätsförderung? Wie kann es sein, dass wir jetzt wieder darüber reden, dass die Flottengrenzwertverordnung wieder aufgehoben wird? Das ist schädlich. Und das ist aus meiner Sicht ideologisch. Und wenn man überhaupt dieses Wort benutzen will. Aber in jedem Fall ist die Einhaltung von Klimazielen nicht willkürlich oder in irgendeiner Form im Ermessen von irgendeiner Regierung. Und was mich an dieser ganzen Debatte an der Stelle wirklich stört. Ich bin ja auch Deutsche. Ich bin 52. Ich habe hier wunderbaren Wohlstand erlebt in diesem Land. Ich liebe dieses Land. Und diese Negativität, die da immer wieder rauskommt, dass wir das nicht schaffen können, das ist nicht wahr. Unsere Wirtschaft kann es schaffen und die Menschen, die hier in diesem Land leben und die Transformation.
Wohin?
Wir müssen zur Treibhausgasneutralität kommen und zwar ganz, ganz schnell. Und das ist ein großer, großer, großer Aufwand und ein großes Projekt, wie Niklas Höhne gerade gesagt hat. Wir müssen das zusammen machen. Wir brauchen keine Zweifler. Wir brauchen jetzt Führerinnen und Führer in diesem Land im Sinne von die verschiedenen Sektoren führen, die sagen, ja, wir können das schaffen und wir machen es.
Wie sehr muss man das
denn gewonnen?
Und deswegen
was ist denn gewonnen, wenn sich Deutschland,
wenn sich Deutschland
im Rekordtempo...
Nein, nicht nur Deutschland, das ist wieder ein Frame. Es geht darum, dass wir innerhalb der Europäischen Union genau den Weg weitergehen, der jetzt aufgesetzt wurde. Und der ist gut. Fragen Sie alle...
Also bis 2045
klimaneutral sein. Auf europäischer Ebene 2050, in Deutschland 2045. Das hat ja nur was mit der Geschwindigkeit oder möglicherweise mit dem darunterliegenden Budget zu tun. Die physikalischen Grundlagen sind klar. Sie sind gerichtlich entschieden. Nicht nur hier, sondern ich glaube, 30 Gerichte in der Welt haben inzwischen entschieden, dass wir das CO2-Budget einhalten müssen. Dafür nützt uns die Atomkraft nicht.
Okay, aber
zeigen Sie mir, nein, weil sie keine Transformationstechnologie ist, weil sie einfach nicht
okay,
schnell
genug stehen, die Anlagen. Okay, aber die Frage ist, wie schaffe ich
dieser
das?
Mann, deswegen, halt,
wir brauchen, Herr Gräber, sie,
wir würden brauchen, Sie außerhalb dieses Landes, würden die Leute brauchen, Sie mit dieser Meinung sagen, also...
Nein,
also das ist ja
das ist auch so ein Frame. Sie versuchen zu suggerieren, dass nur Deutschland der Atomkraft den Rücken gekehrt hat. Das stimmt nicht. Es gibt unendlich viele Länder, die sehen, wie die Investitionskosten komplett aus dem Ruder laufen.
Ich würde gerne mal dahin kommen, wie wir es schaffen, wir haben uns auf eine gesellschaftliche Aufgabe geeinigt, nämlich die Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Wie schaffen wir es, das umzusetzen? Darum geht es ja. Herr Höhne, wenn man jetzt sieht, es gab Förderung von E-Autos, all das, es gab Subventionen, es gibt das Deutschland-Ticket, alle Maßnahmen, wo man sich auch erhofft, dass man einen geringeren CO2-Ausstoß, besonders im Verkehrssektor, hat. Ist das richtig, diese Subventionen zu haben? Und müsste da der Staat viel mehr investieren? Müsste er es auf diese Art attraktiver machen?
Also erstmal ist es eben wichtig, dass wir uns ein Gesamtkonzept anschauen und langfristig planen. Und die Diskussion, die wir jetzt hier hatten, um sich kleine Themen rauszunehmen, wie Atomkraft oder Wirtschaft oder so, das ist immer sehr schwierig, finde ich. Und wir sollten konstruktiv diskutieren. Und aus meiner Sicht ist deswegen wichtig, was die EU gesagt hat. Okay, wir haben einen Gesamtplan. Wir planen auf die Klimaneutralität bis 2050. Und wollen eben dann jetzt im Verkehrsbereich aussteigen aus den Treibhausgasemissionen. Und das ist sehr, sehr wichtig, diese langfristige Planung und keine Stop-and-Go-Politik. Wie man das dann genau umsetzt mit Standards und mit Förderungen, da kann man sich drüber streiten. Aber das Allerwichtigste ist, klar zu sagen, das ist das Ziel und da wollen wir hin. Und jetzt zu
diskutieren. Aber haben wir die Zeit Beispiel, denn überhaupt noch?
Weil das Verbrenner aus wieder zu.
Weil Sie sagen langfristig,
Das meine ich ja. Wir haben ja einen Plan. Wir haben den Plan, dass wir aus dem Verbrennermotor zum Beispiel, also aus den Emissionen von den Verbrennermotoren aussteigen wollen bis 2035. Das ist ein sehr guter Plan. Und auch nochmal zu der Frage, ist das eine gute Idee, dass das Europa als Ganzes macht? Europa ist ja nicht allein und Europa ist auch nicht klein. Also alles, was wir hier in Europa tun, das hat signifikanten Effekt auf die gesamte Welt. Also wenn wir hier die Erneuerbaren ausbauen, was wir gemacht haben, dann werden die Erneuerbaren auch in anderen Ländern extrem viel günstiger und werden auch von den Ländern genutzt, die sie vorher gar nicht haben wollen. Oder wenn jemand ein Industrieprodukt in Europa verkaufen will und in Europa nur klimaneutrale Produkte zu verkaufen sind, dann werden sie ihre Produktion umstellen und dann, wenn es das Produkt erstmal gibt, dann wird das auch anderswo auf der Welt umgesetzt werden. Also da hat Deutschland und Europa eine riesige Verantwortung und auch ein riesiges Potenzial, hier weltweit Vorreiter zu sein und damit eben diese Energiewende und die Klimawende voranzutreiben, von der wir uns alle ja einig sind, dass wir die haben wollen.
Ja, Herr Gräber, ist das nicht gerade eine Chance für die deutsche Wirtschaft, dass man sagt, man will da eben, das heißt ja immer so schon, man will da Vorreiter sein, man will da eben neue Dinge erfinden. Das heißt, wir sind das Land der Ingenieure, all diese Sachen. Das wäre doch eigentlich eine riesige Chance
genau.
für die Wirtschaft.
Ja, das ist genau das, was ich vorhin auch meinte. Das ganze Modell, dass Deutschland Vorreiter ist, funktioniert aber nur, wenn wir Vorreiter im Positiven sind. Und was derzeit, glaube ich, und mich verwundert auch, also dass Sie das hier gar nicht sehen, weil das ist eigentlich eine Wahrnehmung, die man, wenn man sich, da muss man nur mit offenen Augen ein bisschen auch die internationalen Medien sich anschauen. Inzwischen reiben sich, ist übrigens auch Titelthema unserer nächsten Ausgabe, wenn ich da kurz Werbung machen darf, wie das Ausland gerade auf Deutschland blickt. Und da ist eine Mischung aus Schadenfreude, Verwunderung, aber auch Angst. Weil die fragen, was treibt ihr da eigentlich? Ihr macht die Grundlage eures Wohlstands im Rekordtempo kaputt, ohne dass der Umwelt dadurch was getan ist. Wir haben ja trotzdem, wir haben Kohlekraftwerke wieder ans Netz gebracht und pusten da die Kohle wieder in die
Luft. Aber das wäre doch umso mehr ein Argument, die Energiewende, Transformation nach vorne
richtig
zu bringen.
Richtig zu machen, und zwar so, dass sie funktioniert. Dass sie uns auch nicht überfordert und dass sie zu einem Exportschlager wird. Momentan sind wir ein abschreckendes Beispiel für die Welt, wie man es nicht macht.
Und würden Sie denn sagen,
China
muss man,
und Indien dann überzeugen? Wir müssen nicht unsere europäischen Partner überzeugen.
Und wir brauchen dann mehr Subventionen, dass Menschen mehr E-Autos kaufen zum Beispiel. Brauchen wir das? Muss der Staat das stützen?
Nee, wenn der Staat Elektromobilität durchsetzen will, wofür es Gründe geben kann. Ich weiß aber gar nicht, ob das Aufgabe ist, weil die Idee, dass der Staat Pläne macht, wann welche Technologie wie weit ist, das nennt man Planwirtschaft, das hat bisher noch nie funktioniert. Die DDR hat es gezeigt, dass das eigentlich Unsinn ist. Aber wir können es probieren, eine bestimmte Technologie, dass wir die fördern wollen. Was kann der Staat machen? Ladeinfrastruktur, wir brauchen dazu erstmal ein Ladenetz. Vielleicht auch steuerliche Anreize, sowas kann es natürlich auch geben. Aber vor allem brauchen wir doch günstigen und zuverlässigen Strom. Und damit sind wir wieder beim Thema. Und lassen Sie mich noch kurz ein Wort zum Thema Ideologie sagen, was ich damit meinte. Die Ideologie, die ich kritisiere, ist die von Wind und Sonne. Es ist ein Irrwitz, daran zu denken, ein Industrieland nur mit heimischer Wind- und Solarenergie zu versorgen. Es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren.
Da gibt es andere,
Studien.
Moment, hier die beiden Damen.
Einen Satz noch sagen darf dazu. Ich glaube wirklich, dass wir zunächst mal abschichten müssen. Es ist ja schön, wenn wir uns hier alle einig sind, offenbar, dass die Pariser Klimaziele einzuhalten sind. Das kann man ja vielleicht mal einloggen. Wir sind uns vielleicht auch alle einig, dass das Warten auf Anpassungsmaßnahmen, egal ob in Deutschland, in Europa oder in Indien, viel, viel, viel teurer und viel, viel, viel dramatischer für Menschen, Tiere, Ökosysteme sein würde. Das wissen wir seit 1997, seit dem sogenannten Stern Report. Sir Nicholas Stern hat einen wirklich bis heute gültigen Bericht geschrieben und gesagt, dass die Volkswirtschaften dieser Welt vor allem durch eines überfordert werden, und das sind die Folgen des Klimawandels, nicht Klimaschutzmaßnahmen. Wenn wir uns da einig sind, dann haben wir ja schon mal eine gute Ebene, auf der wir dann konstruktiv vorangehen können. Sie kommen immer wieder zurück auf die Atomkraft. Das ist sozusagen ein Thema. Ja? Aber wenn wir uns jetzt die verschiedenen Szenarien angucken könnten, Herr Höhner kann das viel besser als ich, dann könnten wir da Pro- und Kontra-Argumente austauschen und dann ist es irgendwann eine politische Entscheidung. Der Europäische Menschengerichtshof hat gesagt, dass Staaten natürlich ein gewisses Ermessen offen steht, zu sagen, wie und in welcher ganz genauen Form Klimaziele zu erreichen sind. Er hat aber auch gesagt, dass Risiken, die sich ansonsten in die Generationen verteilen und aufgeschoben werden, das hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, die sind verboten. Mhm. Und da ist halt meine grundsätzliche Problematik mit solchen Technologien, ob ich jetzt über Klima oder über Atomkraft rede, sind natürlich ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Aber letztlich geht es darum, meinen Müll hinterlasse ich anderen. Und das geht nicht mehr. Das können wir so nicht mehr machen.
Würde ich gerne.
Dann schauen Sie sich mal an, wie viel Müll so eine Windkraftanlage hinterlässt.
Ach, das ist wirklich unsachlich.
Wie viele wir davon brauchen im Vergleich zu...
Das ist wirklich unsachlich. Lassen Sie bitte Herrn Höhne darüber...
Mich stört, also ich verstehe, mich stört einfach diese Heiligsprechung einer bestimmten Technologie und die Verteufelung einer anderen. Das ist das,
was mich stört. Erneuerbare Energien bestehen ja auch aus sehr vielen unterschiedlichen Energien.
Es gibt Wind, Wasser, Sonne und Welle.
Ne? Und das ist der heilige Weg, den wir erreichen müssen, und alles andere ist des Teufels. Das
stört. Also wir hätten da schon mal fünf.
Ja.
So, wären ja schon mal fünf. Ja.
Okay, ich glaube, Herr Höhne, noch mal ganz kurz dazu und dann Frau Rehms mal bitte. Herr Höhne.
Genau, ich versuche nochmal wieder konstruktiv zu werden. Also wir haben vor 20 Jahren gesagt, die Erneuerbaren sind viel zu teuer, das schaffen wir nicht.
Genau.
Und vielleicht können wir so 5% im Energiesystem Erneuerbare einbauen, mehr schaffen wir nicht. Das war vor 20 Jahren. Heute haben wir 60% des Stroms in Deutschland aus Sonne, Wind und Wasserkraft, aus den erneuerbaren Energien und Bioenergie. 60%. Da hätten vorher Menschen gesagt, vor 10 Jahren noch, das ist unmöglich. Wir sind schon bei 60%. Und auf der technischen Seite sind wir sicher, dass wir das auch zu 100% machen können. Und das muss eben sehr schnell gehen. Und das ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Und das finde ich auch wichtig. Da hat uns die Entwicklung positiv überrascht. Wir können Sachen in die Wege leiten, die uns positiv überraschen. Genauso die Elektromobilität. Das haben viele vielleicht nicht wahrhaben wollen, aber das Elektroauto funktioniert. Es kann langfristig auch günstiger gebaut werden. Es ist einfacher. Es ist wartungsfreier und es gibt auch günstige Modelle, nicht von deutschen Herstellern, aber von anderen.
Ja.
Und das ist einfach die Technologie, die jetzt sehr viel schneller vorangeht. Also positive Überraschungen sind auch möglich, wenn wir das wirklich wollen.
Und trotzdem, Frau Rehmsma, ist es so, dass im Moment, dass es schwierig ist für Ihr Anliegen, ja, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Jetzt haben wir die Verfassungsbeschwerde, jetzt wollen Sie am Freitag den Klimastreik haben. Es gab eine Menge Unmut über die letzte Generation, über die Klimakleber. Also haben Sie auch ein bisschen Sympathien verspielt und das war das teilweise eine Überforderung, um nicht zu wissen, was die Leute leisten können?
Also wir sehen ja immer wieder, dass ein riesiger Teil der Gesellschaft sagt, sie macht sich Sorgen ums Klima, sie möchte, dass die Bundesregierung da mehr tut. Das Ganze ist in riesige Proteste also deswegen hatten wir die großen Klimastreiks von Fridays for Future. Und das waren erfolgreiche Proteste. Ohne die hätte es den Kohleausstieg nicht gegeben, ohne die hätte es das Klimaschutzgesetz nicht gegeben. Ohne die wären wir überhaupt gar nicht an diesem Punkt, jetzt diese Debatte zu führen. Und gleichzeitig sehen wir, dass wir, nachdem sich alle durch die Bank weg, alle demokratischen Parteien zu den Klimazielen bekannt haben, das, wozu sie rechtlich verpflichtet sind, wozu sie sich mit dem Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet haben, das, was ganz, ganz elementar, wenn man sagt, wie schützt man Menschen, dann ist Klimaschutz ein ganz wichtiger Teil davon. Es zerstört ansonsten unsere Lebensgrundlagen, nicht nur meine, von
aber
mir als junger Person,
zum Beispiel in Sachsen, sondern jetzt gerade hat es keine Rolle gespielt.
Genau, darf ich aber kurz, und dafür gibt es aber auch eine ganz einfache Erklärung. Weil wenn die Politikerinnen und Politiker, die Leute, die massiv den Diskurs in diesem Land mitbestimmen, zwar sagen auf der einen Seite, wir wollen irgendwie Klimaschutz machen und im nächsten Moment gegen jede einzelne Klimaschutzmaßnahme hetzen, Angst verbreiten, sagen, Klimaschutz sei sozial ungerecht, obwohl wir wissen, wir können sozial gerechten Klimaschutz machen. Wir haben im Koalitionsvertrag verankert ein Klimageld beispielsweise, was die Ampelregierung immer noch nicht eingeführt hat. Das ist ein Problem. Wir wissen genau, wie es eigentlich gehen könnte. Stattdessen aber, anstatt das zu nutzen, was da ist, der gesellschaftliche Wunsch nach Klimaschutz, erleben wir jetzt gerade aus CDU-Kreisen, von einer Person, die Kanzler werden will. Und es macht mir wirklich Sorgen, dass sich jemand hinstellt und anfängt, nicht aktiv die Klimakrise zu leugnen, aber genau das zu machen, jede einzelne Maßnahme schlecht zu reden, zu sagen, das geht nicht und immer so ein Ja-Aber zu machen, obwohl wir genau wissen, dass es besser geht und obwohl die Politikerinnen und Politiker in der Verantwortung wären, dafür Wege aufzuzeichnen. Und da kann man einen konservativeren wählen, da kann man einen mit mehr Regulierung wählen, da kann man einen mit mehr CO2-Preis und Emissionshandel wählen. Das ist dann ja offengestellt. Aber erstmal müssten sich alle Politikerinnen und Politiker hinstellen und sagen, das ist mein Plan und nicht zu sagen, Klimaziele, aber eigentlich jede einzelne Maßnahme geht nicht.
Und Sie haben den Weg gewählt der Klage, Frau Verheyen. 54.000 Menschen haben sich dem angeschlossen, also German Watch und Greenpeace gemeinsam eben mit vielen tausend Menschen. Was erwarten Sie denn dann konkret?
Ja, die Klage, die wir da erhoben haben, ist eine Fortsetzung, sozusagen ja, eine Fortsetzung und eine Umsetzung des Klimabeschlusses von 2021. Das war ja damals ein wirklich großer Paukenschlag. Da haben ja plötzlich auch alle zugestimmt, die vorher auch Klimaschutzmaßnahmen, ich sag mal, eher kritisch gesehen haben. Grundlage dieser Entscheidung war ja wirklich ein Gerechtigkeitsansatz. Das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, über die Zeit verteilt gibt es nur noch so und so viele Emissionen, die uns zustehen als Deutschland. Wir können uns die nicht jetzt alle genehmigen aus der Pulle. Wir müssen jetzt reduzieren, schnell reduzieren. Deswegen passt auch für mich die Atomkraft nicht dazu. Das ist ein ganz anderes Thema. Jedenfalls hat das Bundesverfassungsgericht damals diesen ganz klaren Rahmen gegeben. Und aus dem bewegen wir uns heraus. Und das ist ein Problem. Und deswegen haben wir diese Klage erhoben. Da geht es einmal um die Novelle des Klimaschutzgesetzes, die aus unserer Sicht in die völlig falsche Richtung geht. Aber vor allem geht es auch um die soziale Gerechtigkeit. Und das ist eigentlich ein Thema, wobei wir uns auch global noch viel zu wenig unterhalten, auch auf der EU-Ebene noch viel zu wenig unterhalten. Und diese zweite Verfassungsbeschwerde eben jetzt, die soll vor allem anknüpfen an diese Gerechtigkeitsdimension, nicht nur über die Zeit, sondern eben auch innerhalb der Gesellschaft.
Wann rechnen Sie mit einer Entscheidung und was erhoffen Sie
sich davon? Wir erhoffen eine relativ rasche Entscheidung im Hinblick auf die Novelle des Klimaschutzgesetzes.
Das ist das, was alle Sektoren zusammenzählt. Das ist das, was
korrekt.
Sie kritisieren.
Da geht es um die Frage, ob wir die Klimaziele wirklich ernst nehmen oder nicht. Und das, was mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes passiert ist, ist leider das Gegenteil davon. Und deswegen wird dagegen jetzt geklagt. Das ist ja nicht nur meine Verfassungsbeschwerde, sondern auch die von anderen. Mhm. Die Deutsche Umwelthilfe hat geklagt und auch der BUND hat geklagt. Und wir werden sehen, wie das Bundesverfassungsgericht damit umgeht. Aber nochmal, es geht hier darum, dass der Rahmen gesetzt wird, damit der Konsens größer wird. Nicht darum, dass das Gericht irgendetwas an sich reißt.
Sie erreichen das Gegenteil.
Ja, das glaube ich nicht.
Warum glauben Sie das?
Ja. Weil, also jetzt muss ich wieder aufpassen, dass Sie mich nicht falsch verstehen. Wir sind eine Demokratie, eine freiheitliche Demokratie. Das Bundesverfassungsgericht soll meiner Meinung nach die Regeln der Politik, des politischen Spiels bestimmen, aber nicht den Inhalt. Ich finde, Gratulation zu Ihrem Erfolg, der Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts war ein juristischer Erfolg. Ich halte ihn aber für fatal und auch manche Staatsrechtler sehen das auch so. Im Grunde muss das Volk auch die Möglichkeit haben, wenn wir Deutsche sagen wollen, wir wählen jetzt einen Kanzler, der verspricht, wir machen Deutschland zum Klimasünder Nummer 1. Wir fahren nur noch Diesel, wir heizen nur noch mit Braunkohle. Dann ist das aus Ihrer Sicht fatal, kann vielleicht auch den Weltuntergang beschleunigen, ich weiß es nicht. Aber es ist das demokratische Recht des deutschen Volkes, dies zu beschließen und von keinem Richter sich da reinreden zu lassen. Das ist meine Überzeugung.
Wir haben noch eine Minute.
Aber das ist der Kern der Demokratie.
So steht es nicht im Grundgesetz.
Und Sie hebeln die Demokratie aus, indem Richter darüber entscheiden,
wie viele Autos Leute fahren dürfen. Wir nehmen das Grundgesetz, das deutsche Grundgesetz ernst und die europäische Grundrechtecharta ernst. Und das tun Sie nicht, wenn Sie solche Aussagen machen. Denn Recht ist vor allem dazu da,
werben Sie für Ihre Überzeugung, werben Sie für politische Mehrheiten,
aber missbrauchen Sie nicht das Recht. Ich missbrauche
das ist doch kein
nicht
Missbrauch
das
Recht. Des Rechtes.
Ist das schon
ein Entschuldigen Sie, aber mit demselben Argument könnten Sie auch sagen, die Deutschen können einen Kanzler wählen, der die Gleichstellung von Mann und Frau wieder aufheben will. Und nein, das können wir eben nicht.
Das können Sie nicht, das steht nicht im Grundgesetz.
Weil das steht im Grundgesetz.
Sie können das Grundgesetz ändern. Zweidrittelmehrheit. Ich hoffe, dazu kommt es nie.
Okay, ich glaube, wir sind am Ende unserer Diskussionszeit, was noch lange nicht heißt, dass wir am Ende dieser Diskussion sind. Ich muss das hier beenden, Herr Gräber. Vielen Dank, Herr Professor. Wir hätten noch lange weiter diskutieren können. Frau Rehms und Frau Verheyen, vielen Dank Ihnen. Das war unser Thema heute. Morgen reden wir über die Grenzkontrollen und fragen, wie sinnvoll und effektiv das ist, um Zuwanderung zu steuern. Bis morgen. Tschüss.